Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Ah! Arne Villan und ich machen heute weiter mit unserem Christopher Nolan Ranking und sind angekommen bei The Prestige aus dem Jahr 2006. Dies sollte das letzte Mal sein, dass Christopher Nolan einen Roman verfilmt. Seine letzte Literaturverfilmung nach Christopher Priest. Einige kennen ihn vielleicht von The Adjacent. Eine Art Steampunk-Gothic-Film, so wie er aussieht. Ich finde ihn auch deshalb so toll, weil er Show-Zauberer präsentiert, aber auch echte Magie. Das zeigt sich schon in so Details wie einer Reise zu Nikola Tesla, die so ein bisschen inszeniert wird wie so eine Reise zu Dracula. Mit einer Kutsche in seine Villa. Und das ist auch deshalb so schön, weil die Figur des Nikola Tesla, soweit ich das nachverfolgt habe, gespielt von David Bowie übrigens, noch nicht in Filmen so weit dargestellt wurde, vor allen Dingen nicht in so einem fiktiven Konflikt mit Thomas Edison. Dort im Film wird darüber geredet, dass es eine Hetzkampagne von Thomas Edison geben würde gegen Nikola Tesla, ne, weil Nikola Tesla den Wechselstrom in der Welt mit eingeführt hat. Und so Sprüche wie, zuerst dachte ich, sie arbeiten für die Regierung, aber es ist schlimmer, sie arbeiten für Thomas Edison. Da wird auch so eine politische Nuance mit reingebracht über den Fremden als Gefahr. So sprich Nikola Tesla, der aus dem, ich weiß nicht, ob er Ungar war oder?
War Ungar, nach Amerika eingewandert, genau. Und tatsächlich Konkurrent von Edison.
Ja, ich möchte mal ganz kurz in dem Punkt nochmal auf Bowie zu sprechen kommen. Seine erste große Rolle nach seinem Herzinfarkt 2004 auf dem Hurricane Festival in Schesel. Die Spuren sind zu erkennen. Er wirkt leicht aufgedunsen, was von den Medikamenten stammen dürfte. Er ist, ich weiß nicht, ob er seinen Auftritt in Ricky Gervais Extras vor The Prestige hatte oder erst danach, als er am Klavier gesessen hat und Pug-Nosed Face gesungen hat, Stupid Little Fat Man, adressiert an Ricky Gervais, eine sehr lustige Aufnahme. Aber dies war sein erster großer Auftritt, nämlich im Kino. Ein sehr guter Schauspieler, David Bowie als Nikola Tesla, der oft wie ein Rockstar inszeniert wird, nämlich als Angier, gespielt von Hugh Jackman, ihn zum ersten Mal sieht, schreitet David Bowie in seiner Villa unter einer Art Stromdisco-Kugel auf einer Bühne umgeben von Rauch und Blitzen auf ihn zu. Ein ganz großartiger Kinoauftritt.
Ja, also das ist das geheime Zentrum des Films. Christopher Nolan hat zur Besetzung Bowies gesagt, er suchte jemanden, der keinen ausgewiesener Schauspieler ist, der aber sehr charismatisch ist und mysteriös. Und da konnte er sich keinen charismatischen oder mysteriöseren vorstellen als David Bowie, den er wahrscheinlich im Übrigen als Künstler auch bewunderte. Und die Aura, die Bowie in die Rolle mitbringt, ist auch die von abgründiger Melancholie, weil er eine Erfindung gemacht hat, wahrscheinlich den Wechselstrom, und jetzt geht es eigentlich um ein Gerät, das eine Art Transformator ist, nämlich von einer, der Akt, den der Zauberer Hugh Jackman dann ausführen will, ist ja eigentlich das Versetzen eines Gegenstandes oder noch mehr eines Menschen von einem Ort zum anderen. Also es ist genau das, was man aus Raumschiff Enterprise eigentlich kennt, ne, dass ein Mensch versetzt wird, und heißt hier der Zaubertrick heißt The Transported Man. Aber eigentlich ist es kein Zauberakt, sondern es ist ein wissenschaftlicher Vorgang. Das betont David Bowie, und er sagt aber Hugh Jackman, als der ihn übrigens in den Bergen von Colorado in den USA besucht, in dessen Villa, sagt er, also Obsession ist etwas für junge Menschen. Und sind Sie sicher, dass Sie das wissen wollen, dass Sie das Geheimnis wissen wollen? Und es wird Ihnen viel Leid bringen. Später kommen die Leute von Thomas Edison und setzen dann Bowies Villa sogar in Brand. Und er flüchtet mit seinem Atlatus. Und Edison geht zurück nach England. Man muss sagen, es ist die Rivalität zweier Magier. Und es geht darum, wer der größte Magier Englands ja der Welt ist. London im Jahr 1897, viktorianisches Zeitalter, das ist der Steampunk-Gothic-Aspekt. Übrigens wird der Film bei Wikipedia als Science-Fiction-Psychological-Thriller bezeichnet. Ich finde, Das ist vollkommen falsch. Also psychological stimmt. Science Fiction ist es eigentlich nicht, sondern es zeigt zweierlei. Die Tricks der Zauberer, die rein mechanisch sind, also richtige Tricks und Täuschungen. Und das andere ist die wirkliche Magie der Wissenschaft, die von David Bowies Tesla ausgeht. Und Christopher Nolan, Hugh Jackman als der eine Magier ist auf der Suche nach genau diesem wissenschaftlichen Aspekt und diesem Apparat, mit dem er den Transported Man aufführen kann, weil er Christian Bale übertreffen will. Christian Bale ist möglicherweise der talentiertere Zauberer. Im Übrigen gibt es hier zwei Liebesgeschichten. Und es beginnt sogar damit, dass Christian Bale mit einem falsch geknüpften Knoten die Frau von Hugh Jackman auf der Bühne tötet.
Ja.
Indem sie nämlich in einen Wassertank fällt und sich eben nicht befreien kann von dem Knoten. Und Michael Caine, der hier den Mentor spielt, hat eine Stoppuhr, eine Axt in der Hand. Und als er merkt, dass die Frau sich nicht befreien kann, kommt er mit der Axt zu spät und kann den Tank nicht rechtzeitig einschlagen.
Michael Caine ist der meistgebuchte Schauspieler von Christopher Nolan. Das war das zweite Mal, dass wir ihn sehen nach Batman Begins. Du hast schon darüber gesprochen, dieses Geschäft der Magier ist auch deshalb so toll, weil ich das so ausgeleuchtet im Kino in einem Konkurrenzverhalten jener Zeit noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das die Empire gewesen ist. Die hatte Ranking gemacht der 10 besten Rollen von Scarlett Johansson, die ja eine der Liebschaften spielt. Zuerst ist sie bei Angier und dann ist sie bei dem Borden, dem anderen Magier. Dort hatten sie in der Empire gesagt, dass Scarlett Johansson immer sehr gut darin ist, mit den richtigen Regisseuren zusammenzuarbeiten. Hier allerdings vielleicht sie zu früh für Christopher Nolan entschieden hat. Ich bin darüber ganz froh, weil ich ein großer Fan von ihr bin. Ihre Rolle ist auch tatsächlich sehr unausgeleuchtet, finde ich. Ist eher so ein Love Interest, das zwischen diesen eifersüchtigen Magiern sich hin und her begibt. Ein anderer großer Aspekt, der in dem Film eine große Rolle spielt, ist, wie wir als Zuschauer unsere Sympathie verteilen. Ob wir für Christian Bale sind oder ob wir für Hugh Jackman sind. Beide machen schlimme Sachen. Christian Bale, einer der beiden Christian Bale, sorgt dafür, dass, wie du gerade auch gesagt hast, die Frau von Angier nicht befreit werden kann und deshalb ertrinkt in dem Pool. Der andere wiederum sorgt dafür, dass die Tochter von Christian Bale möglicherweise ohne ihren Vater aufwachsen wird, weil er die Vormundschaft für das Kind übernehmen will. Beide haben moralisch schlechte Sachen gemacht. Nun ist es so, man muss sich entscheiden als Zuschauer. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, beide sind jetzt irgendwie, haben ihre Schuld. Ich fand ehrlich gesagt Christian Bales Motive immer schlimmer. Ich habe mich zu Hugh Jackman viel stärker hingezogen gefühlt, weil Christian Bale in seiner Rolle als Doppelgänger hätte verhindern müssen, dass derjenige Bruder für den Knoten zuständig ist, der dann dazu führt, nicht gelöst werden zu können und deshalb die Frau zum Umbringen.
Ja.
Das hier, also ganz kurz, also deshalb war ich für Hugh Jackman und auch aus einem zweiten Grund, weil, also man sieht diesen Zwilling sowieso zu oft. So, diesen Doppelgänger, den er hat, ne? Diesen zweifachen Bale.
Man erkennt, aber lange Zeit nicht weiß. Also bis zum Ende des Films weiß man das eigentlich nicht.
Ich habe ihn schon erkannt. Aber ich kann es nicht mehr entscheiden. Vielleicht habe ich es damals auch gelesen, aber mir kam das immer komisch vor, dass der nicht geredet hat. Und was natürlich auch nicht realistisch ist, ist, dass die beiden nicht normal als Brüder miteinander sprechen, ohne Verkleidung, wenn sie allein im Bild zu sehen sind. Also die spielen ja sogar die Doppelgängerrolle, dass der eine nicht sagen darf und seinen künstlichen Bart auf hat und den Zylinder, wenn die beiden allein in einem Raum sind. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber ich wollte mal kurz sagen, der eine Punkt ist der, Christian Bale ist ein Mörder. Und der andere Punkt ist der, dass beide ja ihre Frauen ausnutzen. Der eine nutzt Scarlett Johansson aus und der andere, ich kenne die Schauspielerin jetzt gerade nicht, die andere Frau, weil sie immer wieder auch in den verschiedenen Rollen mit den verschiedenen Frauen agieren, in die sie nicht verliebt sind, deren Ehe wirklicher Mann sie nicht sind und die praktisch an Nase herumführen, dass sie, ne, also die eine Frau sagt immer, heute meinst du das erst ernst, wenn du sagst, dass du mich liebst.
Das ist die Frau von Christian Bale.
Genau, also von dem Borden, normalen Zauberer, nicht von dem Zwillingsbruder.
Und die nutzen an anderen Tagen meinst du es nicht.
Genau, die nutzen ihre Frauen aus. Das ist der zweite Punkt. Also meine Sympathie war da sehr schnell verteilt.
Ja, Also Jackmans Frau stirbt ja innerhalb der ersten 10 Minuten des Films und das ist ja das Movens des Films, das alles in Gang setzt. Dadurch entsteht erst die Konkurrenz, denn beide sind ja eigentlich Handlanger, die so als Burschen aus dem Publikum auf die Bühne kommen. Das ist also natürlich eine Manipulation, leicht durchschaubar für die Zuschauer. Und der eine, eben Hugh Jackman, hat seine Ehefrau mit auf der Bühne. Und der andere ist wahrscheinlich latent eifersüchtig und er möchte immer diese andere Fesselung ausprobieren. Und Michael Caine sagt, das ist zu gefährlich. Und Michael Caine sagt auch zu anderen Tricks, die Christian Bale aufführen möchte, die spektakulär sind, die ihn berühmt machen können. Darunter ein Trick, von dem er sagt, er würde mich weltberühmt machen. Und man erfährt es nicht. Und Hugh Jackman glaubt es aber, dass er diesen Trick hat. Und er kämpft bis zuletzt darum, das Geheimnis zu erfahren, was das ist. Und er möchte es sogar dem noch im Gefängnis sitzenden Jackman abkaufen in einer Verkleidung. Und der möglicherweise Christian Bale, der zum Tode verurteilt wird, der möchte seine Tochter retten. Und Hugh Jackman nimmt diese Tochter als Mündel und damit ist es aber immer noch nicht zu Ende. Ne? Damit ist es noch immer nicht zu Ende. Der Clou kommt erst danach. Ne? Und die absolute Entfesselung ist die Entfesselung von Christian Bale, dessen Kopf in der Schlinge ist. Oder vielmehr, es ist eben der Zwilling, der andere überlebt. Und dieses Zwillingsmotiv, das es bei E.T.A. Hoffmann gibt, das ist eines der ganz starken Motive des Films, also schwarze Romantik. Und darin spielt das Doppelgängermotiv immer eine Rolle, wie auch in einem Film von David Lynch. Und ich habe The Prestige von Christopher Priest nicht gelesen, aber das Drehbuch von Jonathan und Christopher Nolan ist so unfassbar raffiniert, weil es zugleich ein Briefroman ist. Tagebuchroman.
Wo man sagen muss, wenn Hugh Jackman darin blättert, dann sieht er aus wie Tom von Tom und Jerry, ne? Wenn er so sein Buch so aufreißt und lacht,
das ist
und
nicht ganz
Seiten
glaubwürdig. Ja, ja.
Das ist wie Tom und Jerry.
Also die lesen gegenseitig die Tagebücher. So. Also man muss ja sagen, beide sind irgendwie in dieselbe Frau verliebt oder nicht verliebt oder nutzen Johansson aus. Johansson wechselt von Hugh Jackman zu Christian Bale und sagt dann, ich habe mich in ihn verliebt, wohlgemerkt nach einer
Tag.
Stunde oder so. Am nächsten Tag sagt er, ich habe mich in ihn verliebt, wir können das alles nicht so machen. Dann verrät sie Christian Bale die Geheimnisse, aber Christian Bale kann es ja nicht ganz glauben, er kann ihr ja nicht vertrauen. Es könnte ja sein, dass es eine mehrfache Täuschung ist. Ja. Sie kann immer sagen, er hat mich damit beauftragt, aber jetzt sage ich dir und ich verrate dir seine Geheimnisse und aber ihm nicht meine Geheimnisse. So, und dann gibt es aber eine entscheidende Szene später, als die Frau von Christian Bale, die Ehefrau, sich umgebracht hat. Da trifft er sich mit Johansson im Kaffeehaus. Und dann sagt er, ich habe immer nur dich geliebt. Und dann sagt er, wenn du in einem anderen Kaffeehaus mit einer anderen Frau sitzen würdest, würdest du dasselbe sagen, das ist alles nichts wert. Du bist eine einzige Lüge. Ne? Übrigens eine Szene, bei der ich an Gil Oferim dachte, mit Ariel im Dschungelcamp. Ne? Und du bist ein Lügner. Und dann steht sie auf und dann damit ist es erledigt. Und Bei Christian Bale, man merkt in dieser Szene, dass er gar nicht weiß, wer er ist. Also er hat überhaupt keine Identität. Und das wirft sie ihm eigentlich vor, dass er auch das Gefühl nicht hat, wenn seine Frau sich auf dem Dachboden erhängt hat, dass es seinetwegen war.
Ja.
Wir haben ein Kind gemeinsam.
Das ist der letzte Film vor den wirklichen Großproduktionen. Der nächste Film würde The Dark Knight sein. IMAX und sehr viel mehr Budget. Das ist interessant. Diesen Film hat er nur ein Jahr nach Batman Begins gedreht, als wollte er noch einmal Luft holen und irgendetwas machen, was ein Herzensprojekt war und nicht ein riesiges Major-Ding. Ein Abstand von einem Jahr von Film zu Film hat er davor einmal gemacht, zwischen Memento und Insomnia. Danach würden eigentlich so die 3-Jahres-Abstände fast schon überzunehmen. Das ist auch ein Film, der, wie du auch schon gesagt hast, viel über Technik und Glauben verrät. Ne? Es wird über den Transported Man ja gesagt. Ich liebe sowas, wenn es solche Formulierungen gibt. Irgendwie, das ist eine Technik, die von einigen Männern im Orient und im Himalaya vertraut ist. Oh, herrlich. Und das ist eine Zeit wirklich vor der Globalisierung auch, in dem so ein Wissen überhaupt verbreitet werden kann. Ne?
Ja, das habe ich möglicherweise noch geglaubt wurde. Ja. Und wir haben ja vor Jahren über den Elefantenmenschen gesprochen. Und das ist dasselbe viktorianische England, das ist derselbe Wunderglaube, das ist dasselbe Freakhaft. Der Glaube an Zauberei, an Magie und so. Sie wollen es glauben, sie wollen amüsiert werden und der letzte Trick ist, der letzte spektakuläre Trick ist das Entscheidende in diesem Konkurrenzgeschäft auch der verschiedenen Theater. Das wird von Nolan sehr, sehr gut gezeigt, dass es immer ein Impresario gibt, der halt für 100 Nächte, 100 Abende sein riesiges Theater vermietet und das muss ausverkauft sein und dadurch wird Hugh Jackman auch sehr reich und kann dann nach Amerika reisen und er gibt Tesla das Geld für dessen spektakuläre Erfindung, die aber noch nicht fertig ist. Also Tesla hat es noch nicht vollendet und am Beispiel eines Zylinders wird gezeigt, dass es eine Kinderkrankheiten hat oder nicht vollständig ist. Und dann in einer fantastischen Szene, mit der der Film auch beginnt, geht Hugh Jackman aus der Villa hinaus in den Garten, Herbstlaub, und dann sieht er ungefähr 50 Zylinder, die angeblich nicht transportiert worden waren. Die waren aber transportiert worden, nur eben nach draußen in den Garten, so. Und dann unterzieht er sich dem Selbstexperiment. Er stellt sich selbst in den Strom und wird dupliziert. Und der Clou ist, ich glaube, man kann das verraten, weil der Film so kompliziert ist, der Clou ist am Ende, wenn er den entscheidenden Trick mit dem Transporter aufführt, dupliziert er sich, bringt einen Zwilling hervor und er muss ihn jedes Mal töten.
Das ist halt der Punkt. Er tötet ihn, weil er beschließt, dass sein Dasein als Zauberer mit dem Trick wichtiger ist, als die Magie dessen, sich duplizieren zu können. Und man will natürlich ein Individuum bleiben. Man will nicht ein zweites Ich von sich erschaffen. Man will nicht, dass es selbstständig wird. Es gibt ja einen Double von ihm, den sie in der Kneipe auftreiben, ne? Diesen Betrunkenen, der dann ab und zu die Sachen machen muss. Aber es ist ja nie Angias Plan, sich zu vervielfältigen und sich dann selber zu genießen, weil es ihn zweifach gibt. Man weiß ja nicht, was der dann macht. Ne? Es könnte auch eine reizvolle Vorstellung sein, einfach mehrere Ichs von sich herzustellen. Aber das ist ja nie sein Ziel.
Nee, der zweite muss sterben, damit es den Trick gibt.
Aber der Punkt ist, es ist mir nicht ganz klar, ob der echte Angier transportiert wird und dann in einem Tank landet und getötet wird oder ob das Double sofort getötet wird. Wer überlebt? Ist es das neue Ich oder das alte Ich?
Ja, genau, das ist die metaphysische Frage, die am Ende nicht beantwortet wird. Hugh Jackman, der sagt sterbend, es brauchte Mut dazu, denn beide Männer sozusagen, der eine, der schon vorhanden war und der andere, der noch nicht vorhanden war, beide wussten nicht, welcher am Ende des Tricks sterben wird, also in das Bassin stürzt und da jedes Mal ertrinkt oder erschossen wird.
Ja.
Also nach jeder Vorstellung wurde ein riesiger Kasten, wurde dann beobachtet von dem Spion Christian Bale oder von dessen Zwilling. Da wurde immer ein riesiger Kasten, der unter einer Sackdecke verschwunden war, mit einer riesigen Kutsche weggebracht in ein Lagerhaus. Also 100 Aufführungen lang. Und am Ende, und das fantastische letzte Bild ist, dass die Kamera vom toten Hugh Jackman einen Gang entlang fährt. Und ganz am Ende sieht man auf der linken Seite ein Bassin. Und da ist Hugh Jackman, der Ertrunkene, drin. In einem beleuchteten Tank.
Ja.
Und das ist das allerletzte Bild und dann wird es sofort schwarz. Und dann aus dem Off gibt es verschiedene Stimmen, also auch die von Jackman, der aus den Tagebüchern des Rivalen vorliest und der auch sinniert. Und Michael Caine erklärt der Tochter von Christian Bale, wie ein Trick funktioniert, nämlich in drei Phasen oder drei Stufen, von denen das letzte das Prodigio ist, also das Prestige. Das heißt, derjenige, der verschwunden war, der muss auch zurückkehren oder der Gegenstand muss zurückkehren. Das ist das Prestigio.
Wobei die Tochter natürlich nicht zum wirklichen Vater zurückkehrt. Das ist ja die böse Ironie. Sie kehrt ja zum Bruder zurück. Ne?
Ja.
Der Bruder tut ja so, als wäre er
ja.
Vater.
Das ist ja, na gut, das geht natürlich nicht vollkommen auf. Ja. Ne? Es geht nicht vollkommen auf. Aber dieses Bild von dem erleuchteten Tank, wo dann der Ertrunkene, und man kann sich dann vorstellen, da sind also 100 ertrunkene Hugh Jackmans und jetzt ist aber der andere auch, also der Richtige sozusagen, ist auch noch tot. Es gibt jetzt keine Verdoppelung mehr.
Ja, und Hugh Jackman hat einen vorherigen Trick gezeigt, wo er durch eine Falltür fällt. Und den Applaus aus dem Off wahrnehmen muss unter der Bühne. Es gibt viele Zaubertricks, in denen der Applaus dann fällt vom Publikum, aber die Zauberer das nicht mitbekommen können, weil sie halt selber nicht im Bild sind. Deswegen streckt er die Arme aus und nimmt den Jubel entgegen, während er im Dunkeln unter der Bühne steht. Das musste als der transportierte Mann nicht. Gegenüber stehen natürlich diese billigen Zirkustricks wie, ne, also was man bei Kindern immer macht, die Münze hinter dem Ohr. Also wirklich ein schrecklicher Trick, den Erwachsene heute immer noch bei ihren Kindern machen. Dies ist auch die Rolle, die letzte ernstzunehmende Rolle, die Hugh Jackman gehabt hat. Er hat danach eigentlich den Greatest Showman gespielt. Also ich glaube, dass sein Zauberer-Dasein als Angie ja auch eine Vorstufe gewesen ist zu seiner erfolgreichsten Rolle, dem des Greatest Showman, und die zweiterfolgreichste Rolle, die des Wolverine natürlich in den Marvel-Filmen der X-Men. Aber das ist ein interessantes Casting, was Nolan hier gemacht hat. Das ist sehr untypisch für ihn. Dass er Bale besetzt als Batman, ist klar. Dass er Matthew McConaughey besetzt als, wie heißt seine Rolle, weiß ich nicht, Coop. In Interstellar, Leonardo DiCaprio als Cop in Inception. Das sind alles Sachen, er hat mit den größten Stars gearbeitet. Hugh Jackman war ein sehr mutiges Casting, weil Hugh Jackman eigentlich nicht als Dramaschauspieler bekannt gewesen ist. Das fand ich ganz gut. Ansonsten
aber der sieht Shakespeare-haft aus, anders als Bale.
Das stimmt.
Bale ist ein besserer Nolan-Schauspieler. Jackman hat etwas von einem Matinee-Star früherer Zeiten. Und deshalb hat er sich nicht durchgesetzt, weil er kein moderner Schauspieler ist. Der ist hier als viktorianischer Held aber sehr, sehr gut, weil der extrem groß ist. Und auf der Bühne, das ist auch der Vorteil gegenüber Bale. Also Bale hat nicht diese Präsenz und das Charisma, das wird auch thematisiert in dem Film. Dass Jay Jackman sagt, die Inszenierung ist schlecht, die Inszenierung kann nicht besser. Der bessere Magier ist es, und auch der grausamere ist Christian Bale.
Verstehe nicht, wie man sich Bale zugewandt fühlen kann. Er bringt die Frau von ihm um in dem Tank. Danach schießt ihm Hugh Jackman bei einem Zaubertrick die Hand ab. Und das scheint sein Rachemotiv zu sein.
Zwei Finger.
Ja. Das geht doch nicht. Du kannst doch nicht irgendwie den Tod einer Ehefrau, deines Partners verschulden und dann auf Rache
fühlen. Ja, er wollte ihn eigentlich erschießen. Wahrscheinlich.
Ja, du hast recht.
Und er trifft die Finger und das reicht ihm als Rache natürlich nicht.
Also,
und Bale nutzt es auch noch dafür, dass er damit unter anderem also abgesehen davon, dass der Zaubertrick darauf beruht, dass er dem Zwilling die Finger abschlägt.
Ja.
Ne? So dass die sehr genau beobachtende Scarlett Johansson sagt, ja, ich habe es gemerkt. Du bist es wirklich, denn so gut du das verbergen willst mit deinem Handschuh, ich sehe doch, dass da zwei Finger sind. Daran habe ich erkannt, dass das gar kein Trick ist. Du gehst durch die eine Tür und kommst durch die andere wieder raus.
Tja, warum? Ich habe mich trotzdem gefragt, ich will jetzt nicht auf Bale rumreiten, warum dieser Film diese moralische Perspektive am Ende so eingenommen hat, dass Bale der Gewinner ist, einer der beiden Bales. Ich habe daran gedacht, dass Angie im Tank zu sehen ist. Er stirbt ja eigentlich wie seine Frau. Ne? Seine Frau ist im Tank gestorben, er stirbt auch im Tank, unbeachtet, allein. Ne?
Er stirbt ja immer wieder im Tank.
Ja, aber...
Weil
ja,
am Ende wird er erschossen.
Genau.
Ja, also das ist sozusagen das Original.
Ja, Tod als Routine finde ich richtig traurig.
Aber das ist ja das... In jeder Hinsicht fantastische des Films, dass dieser klischeehafte Tod durch Erschießen, letztes Geständnis und du warst ein Idiot, du hast es nicht verstanden, nein, du kennst dich nicht aus, du hast es nie erkannt. So, aber diese fantastische letzte Einstellung mit der Wasserleiche hebt es dann wieder auf, weil aus dem Off dann gesagt wird, schauen Sie genau hin mit dieser Stimme von Hannussen, schauen Sie genau hin. Aber Sie wollen es ja gar nicht, Sie wollen getäuscht werden. Und dann das Schwarzbild. Also ich weiß auch nicht, weshalb Nolan für diesen Film nicht für beste Regie und für den besten Film nominiert wurde.
Keine glaube Nominierung
ich. Er hat stattdessen für Maske, die Set-Dekoration ist fantastisch. Und ich wünschte, Nolan hätte früher die Oscars bekommen, nämlich 2007.
Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich halte The Prestige für seinen besten Film. Es ist nicht mein Lieblingsfilm. Ich habe mein Herz verloren an Interstellar. Aber ich denke, dass The Prestige sein bester Film ist. Und der Höhepunkt seiner Karriere. Und ich gebe dem Film 5 Sterne.
Ja, 5 Sterne. Mindestens.
Gut. Dann bedanken wir uns. Wir sind ein bisschen mit dem Rhythmus durcheinander gekommen. Ich glaube, wenn ihr diese Folge hört, haben wir The Dark Knight schon gebracht, weil wir vor, ich vor einem Monat beschlossen hatten, die Batman-Filme in Reihenfolge zu veröffentlichen. Auf jeden Fall, wenn wir mit Batman durch sind, geht es natürlich weiter dann chronologisch mit Inception. Vielen Dank fürs
Zuhören. Vielen Dank. Bis demnächst.